wir haben so als Visionsstatement, haben wir, jeder sollte eine faire Chance haben, Jesus kennenzulernen.
Willkommen zu Jesus und Pizza. Ich freue mich sehr. Zwar hatten wir es diese Woche vor, uns endlich mal wieder live vor Ort zu treffen. Und jetzt sitzen wir wieder über Zoom hier. Es tut mir leid, diesmal ist es meine Schuld. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr beide, Miki und Aaron, bei mir seid. Miki kennt ihr alle schon. Aaron ist neu. Aaron, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hey, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, dass es klappt. Und hey, über Remote, wir sind jetzt ja schön geübt. Da drin. Ich hätte euch auch lieber persönlich gesehen, aber das holen wir irgendwie nach.
Das stimmt. Das machen wir auf jeden Fall. Aaron, wir haben auf jeden Fall wesentlich häufiger die Gelegenheit, denn Aaron und ich sind auf der Business-Ebene miteinander verbunden. Wir arbeiten seit 2019 in der gleichen Firma. Und schon bei unserem ersten Gespräch, wir haben es gerade schon angesprochen, gab es irgendwie da diesen Vibe. Und als wir dann darauf kamen, dass wir beide irgendwie gläubig und in einer Kirche verbunden sind, da war das so, ach ja, ja, habe ich auch geahnt. Passt irgendwie. Genau, und Aaron, du hast eine ganz spannende Geschichte auf der einen Seite, die mich wahnsinnig interessiert und die sehr, sehr gut zu unserer jetzigen Staffel, ich glaube, was du nicht siehst, passt. Und auf der anderen Seite gehst du auch in eine absolut spannende Gemeinde. Ich weiß nicht, mit was willst du anfangen? Hast du einen?
Also mich würde vielleicht vorher kurz interessieren, ist es gut, dass sich so Christen mit einem Vibe gegenseitig erkennen? Oder ist das eher ein bisschen komisch, ja? Also dass es so eine Frequenz gibt, die auch unausgesprochen spürbar ist.
Ja, da bin ich mir. Ich kann mich aber noch genau erinnern, als ich mich beworben habe und als ich dann zu meiner Frau sagte, ich glaube, die ist gläubig. Und dann so, ja, okay, was glaubt die denn? Und dann haben wir so relativ schnell rausgefunden, dass das in die gleiche Richtung geht. Ich glaube, mir ist es schon häufiger passiert, dass man so einen Vibe spürt. Das Mutige ist ja dann tatsächlich irgendwie zu fragen oder rauszufinden. Mhm. So, ne? Mhm. Aber da entstehen eigentlich die besten Gespräche, wenn man es macht. Von daher Vollgas.
Cool. Das stimmt. Also ich finde es auf jeden Fall auch gut. Aber vielleicht ist das was man jetzt eher jemanden fragen müsste, der nicht gläubig ist, wenn der das dann irgendwie spürt und ob das dann für ihn ein positives oder ein nicht so positives Gefühl ist. Das werden wir jetzt nicht rausfinden.
Was auf jeden Fall schön ist, ist, wenn man weiß, dass man bei der Arbeit noch jemanden hat, mit dem man über Jesus reden kann, über was man erlebt reden kann, über... ja, diese ganzen Dinge reden kann, einfach weiß, aha, da versteht mich jemand. Das ist auf jeden Fall hilfreich.
Das stimmt. Nee, das bin ich auch auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr. Ich habe, als wir über die möglichen Gäste für unsere Staffel nachgedacht haben, habe ich sehr schnell auch an dich gedacht und habe direkt gedacht, ach cool, da passt einfach beides zusammen, die Geschichte, die Kirche. Von daher, ich weiß nicht, fangen wir doch erstmal an mit deiner Kirche. Du gehst nämlich in eine Gemeinde, die nennt sich kurz die Equippers. Oder? Hat aber noch eine andere Bezeichnung, oder? Es gibt irgendwie noch so eine deutsche Bezeichnung, die irgendwie apostolische Gemeinde
ist. Also, ja, das steckt so dahinter, genau. Equippers ist quasi der Name. Und so in Deutschland ist man dann oft so, was heißt das? Liegt aber daran, dass es ein neuseeländisches Movement ist. Also es ist in Neuseeland entstanden. Die erste Kirche in Neuseeland, die zweite in London. Also es ging relativ schnell nach Europa. Und dann hat sich's in Neuseeland, gibt's jetzt mittlerweile, glaube ich, 30 Locations und weltweit, also in Kalifornien, 40. Indien, 40 ja. sogar.
Also siehst nee, du? 40 auf der ganzen Welt, steht zumindest bei euch auf der internationalen Website über 11 Länder.
Siehst du, Lara, du bist hervorragend informiert. Ja. Ja, absolut. Also wir sind in Rom, in Deutschland, in London, überall unterwegs in Deutschland würde man uns, glaube ich, den Pfingstgemeinden zuordnen. Mhm. Es ist aber ein apostolisches Haus, so nennen wir das. Also, das ist quasi nicht das gehört nicht zum Namen dazu, sondern das ist mehr so die Beschreibung. Und wenn ich das versuche, Leuten zu erklären, oder meiner Oma oder irgendjemand sage ich, wir sind eine freie christliche Kirche, das ist, glaube ich, so der umfassende Begriff. Mhm. Und wenn es dann ein bisschen tiefer geht, dann sage ich, wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er uns ewiges Leben gibt. Wir glauben an die Bibel und diese Dinge. Da gehen wir dann aber schon ein bisschen tiefer. Aber es ist Equippers ist sehr jugendlich geprägt von der Ausprägung. Und wir sagen manchmal so, konservativ im Herzen, modern in der Ausprägung. Das ist vielleicht, was es ganz gut umschreibt.
Okay. Ja, also wenn man auf die Website oder so auf eure Instagram-Accounts, also ich habe mal sowohl bei den Deutschen als auch im Internationalen mich so ein bisschen umgeguckt, da sieht man dann so, also garantiert vor Corona aufgenommen, riesengroße, gefüllte Konzerthallen und so, ja, auch so Konzertatmosphäre, junge Prediger auf der Bühne. Also ja, modern in der Ausprägung nimmt man euch auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen so reinschaut, nimmt man euch das ab. Aber was meinst du mit dem konservativen Inneren? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Klar, total gerne. Also das heißt, wir glauben, man wird ja so modernen Kirchen wird ja häufig vorgeworfen, dass sie dann sehr, dass sie die Bibel so auslegen, wie sie es brauchen, um sich dann im Prinzip so Sachen rauszupicken, Cherry-Picking. Das tun wir nicht. So, wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Daran glauben wir. Wir glauben, dass also dieses Fundament, das bleibt uns. Und trotzdem haben wir uns dazu entschieden, sehr modern in der Ausprägung zu sein, um einfach auch zu sagen, hey, wir wollen Leute erreichen. Wir haben sehr moderne Musik, diese großen Hallen, die du angesprochen hast, tatsächlich einfach, wir haben eine jährliche Konferenz in Neuseeland, da sind dann 4.500 Leute, die zusammenkommen aus aller Welt. Ja. So, und für mich war das auch ehrlich gesagt ein Kulturschock, als ich nach Neuseeland bin, das vielleicht gleich noch so ein bisschen mehr zu der Geschichte, aber ich bin nicht gläubig aufgewachsen und ich kannte nur das, was ich hier aus Deutschland kannte, und plötzlich war ich dort in Neuseeland in der Kirche in der Stadthalle mit 2000 Leuten, die alle unter 30 waren, und es war wie eine Riesenparty, und ich dachte so, wow, das ist abgefahren. Und es hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil da so viele junge, hingegebene Menschen waren, die laut waren, die wild waren und die trotzdem einen tiefen, tiefen Glauben haben. Das fand ich ziemlich faszinierend.
Ja, stark. Cool. Ja, erzähl doch einfach mal. Also wir haben, glaube ich, mal irgendwann beim Bäcker, hast du mir mal in einer etwas längeren Mittagspause mal so ein bisschen so deine Story erzählt, wie das überhaupt alles gekommen ist, dass du jetzt ein Gläubiger geworden bist und eigentlich gar nicht so geprägt oder aufgewachsen bist. Ja, nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise. Was ist da passiert?
Sehr gut. Ja, gerne. Ich kann aus dem Vollen schöpfen, oder?
Hau raus. Hau rein.
Okay. Ich bin wahrscheinlich so aufgewachsen wie, oder so gläubig aufgewachsen wie die meisten Deutschen. Ich wusste, dass es da was gibt, wo man an Weihnachten dann mal hingegangen ist und vielleicht noch an Ostern. Und wir haben schon so über Religionsunterricht, über Glauben gesprochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendeinen Zugang zu hatte. Zumindest nicht, als ich aufgewachsen bin. So, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 4 war. Es war so für mich als junger Mann ziemliche Zerreißprobe, und ich bin dann so in meine Jugend reingekommen und ja, war dann viel unterwegs, habe viel Party gefeiert, viel getrunken, viel eigentlich so alles genossen, was man genießen kann, so, und bin dann zum Studium gegangen. Und um ehrlich zu sein, so wenn ich zurückblicke, denke ich, ich habe schon irgendwas geglaubt. Also mir war schon irgendwie klar, dass es irgendwas gibt, aber ich wusste nicht, was es ist. So. Das ist aber erst so im Rückblick gekommen. Und ja, ich bin dann nach Passau zum Studieren, Medien und Kommunikation studiert, und dort fleißig weitergefeiert und das Leben in vollen Auszügen genossen. So. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich irgendwie ja so abends ins Bett gegangen bin alleine, dann habe ich so ein, ich nenne das immer so das innere Loch oder die Leere. So. Ich habe irgendwie gefühlt, Mensch, da ist irgendwas, das... Da muss doch mehr sein. So, das kann doch nicht alles sein. Dann bin ich einen Abend feiern gegangen und habe betrunken meine zukünftige Frau kennengelernt, wie man das so macht, ne? Und wir haben
das so macht heutzutage. Dachte ich online.
Ja, stimmt. Heutzutage macht man's
über online. Bist du 90er?
Ja, stimmt. Ich bin echt 90er. Ich bin so 90er. Die 90er kommen übrigens wieder. Ich habe diese bunten Trainingsjacken jetzt gesehen, die wieder kommen. Ey, und ihr glaubt es nicht.
Nein, Gott sei Dank.
Früher hatten wir so einen Schlag-Ski-Overall im Keller. Das war schon so richtig. Also hauteng in Neongelb.
Das war nicht 90er, das war nur hässlich.
Bei manchen Dingen ist es vielleicht auch gut, wenn sie nicht wiederkommen.
Vielleicht aber auch nicht. Also stell es mir jetzt schon vor. Zurück zu deiner zukünftigen, also zu deiner damals deine zukünftige Frau.
Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt und ich fand sie ganz gut und wir haben dann angefangen zu daten. Und irgendwie fing sie an, so ein bisschen das Ganze nicht mehr so gut zu finden. Und dann meinte ich, was ist los? Und dann sagte sie, ja, ich bin christlich aufgewachsen. Und irgendwie habe ich mir eigentlich immer vorgestellt, dass ich auch einen christlichen Mann finde. Und irgendwie das, was wir hier machen, gefällt mir irgendwie nicht so und passt mir nicht so. Und ja, dann meinte ich, okay, dann lass mal gucken, was du da so glaubst. Dann hat sie mich mitgenommen in eine Pfingstgemeinde, so eine kleine Gemeinde, und hat mir eine Bibel geschenkt damals. Weiß ich noch, meine erste Bibel, die sie mir geschenkt hat. Und ja, dann sind wir da hingegangen und ich habe mich dann immer so ein bisschen versteckt hinten links im Eck und fand das so ein bisschen strange. Da waren so Leute, die haben so ihre Hände hochgehalten und gesungen. Und ja, für mich, um ganz ehrlich zu sein, war früher so freie Kirche, dachte ich so, na, das sind doch Sekten irgendwie, da kann ich nichts mit anfangen, so, ne? Bin aber nie hingegangen, so. Und ja, dann war ich da in der Gemeinde und ich glaube 4 Sonntage, nicht hintereinander, sondern verteilt. Und irgendwas hat mich echt gefesselt. Also da war irgendwas an diesen Leuten, wo ich dachte, mei, was haben die, dass die so fröhlich sind? Was haben die, dass die so freundlich sind? Irgendwas muss doch bei denen anders sein, so. Und ich kann mich noch genau erinnern, da war der Pastor, das war ein Niederländer, der hat dann gepredigt. Und er hat, ich kann nicht mehr die ganze, aber es war so, er hat den Tempel als Analogie genommen und sagte dann so, hey, du kannst Jesus entweder kennen, weil du ihn irgendwie mal gehört hast oder gesehen hast oder weil deine Eltern dir davon erzählt haben. Oder du kannst Jesus irgendwie tatsächlich noch ein bisschen näher kennen, wenn du dich irgendwie damit beschäftigst. So. Oder du so, dann war das so seine Analogie, so, du gehst ins Allerheiligste und du folgst ihm nach. Du lädst Jesus in dein Leben ein und du folgst ihm nach. So, und dann sagte er so, und wer möchte das? Und ungelogen, meine Hand ging automatisch nach oben. Und ich habe zu mir selber noch gesagt, Moment, was ist das? Und so, und ging wieder nach oben so. Und ich hatte vorher im Lobpreis total emotionale, also ich habe geweint, richtig geweint.
Und man muss dazu sagen, ihr habt ja jetzt nur die... Also ihr hört jetzt natürlich auch schon eine sehr männliche Stimme, aber also der Aaron ist ein richtiger Kerl und jetzt stellt ihr euch den mal weinend vor. So, also das ist nicht unmöglich, aber es ist jetzt auch nicht super naheliegend. Das ist nur kurzer Zusatz von meiner Seite.
Vielen Dank, das ist wirklich, ich war auch selber überrascht. Und zwar, weil ich 10 Jahre vor, ich war immer stolz, so Männersachen, ne? Ich war stolz drauf, dass ich nicht geweint habe. Ich habe die Tage gezählt, an denen ich nicht geweint habe. 10 Jahre, glaube ich, waren es. Und ich so, ja, du bist hart, du weinst nicht so. Und das hat mich berührt und ich habe, Wasserfälle sind losgegangen. So. Ja, und dann bin ich mein erster Impuls war irgendwie, okay, ich habe jetzt Ja gesagt. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, lade ich dich in mein Leben ein. Let's go. Probieren wir es aus. Ich will dich kennenlernen. Und dann bin ich zum Pastor nach vorne gegangen und meinte zu ihm, ob er mich taufen kann. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Es war einfach ein innerer Impuls. Ich hatte das Gefühl, das ist dran. Und hatte keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet.
Krass. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, ist das deine Heimatgemeinde hier? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin gerade am Umziehen nach München. Und dann meinte er so, ja, dann such dir mal eine Gemeinde in München und die sollen dich dann taufen. Und das habe ich dann so gemacht.
Okay.
Ja. Also ich wusste ja nicht, wie das funktioniert. Ne? Also ich wusste nicht, ob es da irgendwie eine Regel für gibt oder ein Schema oder so. Ne? Ich meine, heute weiß ich, man kann auch einfach mal vom Wagen herunter taufen.
Ja, krass. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, die Erfahrung, das war jetzt aber in einer Pfingstgemeinde und auch nicht in der richtigen Equippers-Gemeinde, oder?
Nee, gar nicht. Also es war eine Pfingstgemeinde vom BFP, wie es viele in Deutschland gibt. Und war auch wirklich, ich bin da dann gerade im Umziehen gewesen nach München und war aber dort halt wirklich für mich eine totale Kehrtwende in meinem Leben. Also ich habe dann wirklich mir die Gemeinde danach gesucht, war hier auch in einer charismatischen Gemeinde für, ich weiß gar nicht, 3-4 Jahre. Okay. So meine erste Gemeinde und habe dort ganz viele Erfahrungen gesammelt. Aber vor allem war es halt so der Startschuss für eine persönliche Beziehung mit Gott. Und das war das.
Entschuldigung, ja. Ja. Das heißt, deine Frau war damals auch in der Pfingstgemeinde, richtig?
Ja, meine Frau ist christlich aufgewachsen. Also ihr Vater ist Amerikaner. Der ist als Soldat nach Deutschland gekommen. Hat dann ihre Mutter kennengelernt. Sie ist christlich aufgewachsen, zumindest so mit dem Fundament. Und war dann auch ein Jahr in Amerika, hat sich dort taufen lassen, ist zurückgekommen und war aber in der Zeit, in der wir in Passau uns kennengelernt haben, auch jetzt nicht sonderlich nah bei Gott. So, sie hat auch, also was interessant ist, ist so, dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, hat es uns irgendwie beide näher zu Gott geführt wieder. Aber sie ist halt ab und zu in diese Gemeinde gegangen, ja.
Okay, cool. Und kannst du sagen, wie lange hat es gedauert von dem Zeitpunkt, wo sie dir gesagt hat, so, hey, eigentlich würdest du mir in gläubig besser gefallen, bis zu dem Moment, als du gesagt hast, so, hey, ich will mich jetzt taufen lassen? Wie lange war das?
Ja, also ich würde sagen, so verteilt über ein halbes Jahr, vier Sonntage. Und das Spannende an der Sache war, dass ich so bei ihr, ich habe so eine leichte Erwartung gemerkt. So nach jedem Sonntag hat sie mich so angeguckt und ich dann so, was guckt sie denn so und so? Und sie dann so, ist was passiert? Hat dich was berührt? So? Und ich so, ja, ich fand es ganz gut. So. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt, wo ich dann zu ihr meinte, du, ich finde das total cool, aber wenn das wirklich eine ernsthafte Entscheidung sein soll, dann muss die von mir kommen und dann kann ich die halt nicht treffen, weil ich dich irgendwie ganz nice finde, so.
Und sie schreibt so in so ein Notizbuch, so 4. April, der Heilige Geist hat noch nicht angeklopft.
So stelle ich mir das auch vor, ja.
Was mich interessieren würde, ist, du bist ja nach München gekommen und hast dann offensichtlich nach einer Glaubensgemeinschaft, nach der Gemeinde gesucht. Mir begegnen ganz, ganz viele Menschen, die sagen, also sie sind gläubig, spirituell, sie glauben an Gott, aber sie brauchen keine Gemeinschaft, sie brauchen keine organisierte Kirche, keinen Verein, keinen Club, wie auch immer. Warum war es für dich wichtig, da irgendjemanden zu finden, der so ähnlich ist wie du? Und glaubst du, dass es überhaupt möglich ist, ein Glaubensleben zu haben, ohne eine Gruppe, mit der man das gemeinsam teilt?
Ja, das ist eine Hammerfrage. Also ich glaube, ich war damals relativ jung und so on fire und ich habe gedacht, das muss einfach sein. Ich brauche andere Leute, die auch dieses Feuer haben, so die auch irgendwie das erleben, was ich erlebe. Und für uns war klar, als wir nach München sind, wir brauchen irgendwie eine Kirche. So, und wir sind dann auch mal in so eine Landeskirche gegangen, hier bei uns in der Nähe. Und da war dann das Durchschnittsalter relativ hoch ja, ich bin dann irgendwie beim Joggen, bin ich tatsächlich auf eine Kirche gestoßen, wo wir dann einfach rein sind und wo wir halt auch sofort gemerkt haben, okay, da ist diese Atmosphäre, da ist dieses Angenommensein, da sind junge Leute, die in unserem Alter waren. Und dann haben wir da einfach connected. Und also ich persönlich glaube, dass das absolut essentiell ist, dass du eine Kirche hast. Ich glaube ohne Kirche. Ja, ich glaube, man kann sich das so hindrehen, dass man das gerne so hätte. Ich frage mich halt immer, was ist der Grund? Also manchmal ist es vielleicht einfach Enttäuschung von Kirche oder auch Enttäuschung von den Menschen. Ich persönlich glaube aber, Jesus und Kirche ist nicht trennbar. Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch ein Glaubensleben, ein gesundes Glaubensleben, findet in der Gemeinschaft statt und in der Kirche. Und das ist ja auch das griechische Wort Ekklesia bedeutet ja nicht ein Gebäude oder eine Organisation, sondern eine Gemeinschaft von Leuten, die an Gott glauben. Und das, glaube ich, ist das, was man häufig verwechselt. Und ich glaube, dass eben ganz viele Menschen ein Bild von Kirche im Kopf haben, das vielleicht nicht zu dem passt, wie es in der Bibel beschrieben wird oder wie sie sich vielleicht sogar wünschen würden. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Kirche absolut die Hoffnung ist dieser Welt.
Das erinnert mich direkt oder bringt mich direkt auf einen Gedanken, als ich dich das, und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das einzige Mal war, wo ich auch persönlich mit euch in Kontakt getreten bin oder mit eurer Kirchengemeinschaft. Und zwar war das ganz zufällig. Wir haben uns beim Bäcker getroffen. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert, habe da irgendwie gerade das dritte Stück Kuchen intus gehabt. Und da habe ich dann gefragt, so, hey, ja, cool. Und ihr trefft euch mit Freunden oder was? Und so, nee, wir feiern jetzt hier Gottesdienst. So. Und ich war so, oh. und fand es mega cool, weil ich so dachte, so, Ja, also voll schön. Ich meine, für den Mickey wäre es der Horror, wenn wir bei einem Bäcker einen Gottesdienst abhalten und er predigt und alle haben Essen im Mund und kauen. Da würde. Also man muss dazu wissen, wenn man ein Meeting mit Mickey hat, dann sollte man jegliche Snacks und Essen und alles, was man braucht, sollte man davor oder danach, währenddessen.
Ich habe eine diagnostizierte Krankheit. Ich bin empfindlich auf Essgeräusche.
Deswegen. Angeblich diagnostiziert. Er weiß nur, dass es eine diagnostizierbare Krankheit ist. Und seitdem behauptet er, dass sie bei ihm diagnostiziert
ist. Ich habe sie, 100%.
Aber Michi, ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
Ja,
also, wenn du predigst so und dann hörst du, das ist ja auch was, dein Ohr wird plötzlich zu so einem Superman-Ohr und du hörst nur noch das. Ich so, was ist das? Was ist das? So Spider-Man.
Oh Mann. Ja, aber also vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das ist etwas, was jetzt so anderen modernen, also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Leute von Hillsong oder so jetzt hören oder die in einer ähnlich modernen Gemeinde sind, so die denken jetzt vielleicht so, hey, super normal, oder meine alte Gemeinde oben in Hamburg, die hat auch irgendwann dann das Frühstück quasi als so Vorprogramm eingeführt. Für die war das dann auch so, nee, also ist doch irgendwie alles cool. Aber vielleicht kannst du ja einfach mal für die Leute, die jetzt denken so, hey, ich kenne irgendwie bei Kirche, denke ich an Kirchenbänke und einen sehr traditionellen Gottesdienst. So wie läuft das bei euch ab?
Ja, also eigentlich, wenn wir dann wirklich so weit sind, dass wir den Gottesdienst auch so feiern, dann läuft es eigentlich ganz ähnlich ab. Mhm. Aber wir sind so vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Ich bin dann tatsächlich, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, ja hier in München gewesen, in der Kirche, und wollte irgendwann, habe ich meine Selbstständigkeit aufgegeben, weil ich das Gefühl hatte, Mensch, Gott hat irgendwie noch mehr. Und wir waren dann auf einem Bible College in Dänemark und sind dann quasi über Umwege nach München zurück und gründen hier auch eine Equipperskirche. Und das war so der Grund, warum wir in der Bäckerei waren. Das war einfach, wir haben uns mit Leuten dort getroffen, die quasi, um herauszufinden, so haben die Lust, mit uns in die gleiche Richtung zu gehen. Sehen die, was wir sehen? Haben die Lust, mit uns eine Kirche zu gründen und quasi das Gründungsteam zu werden? So, das war damals so in der Bäckerei, wo wir dann einfach Leute kennengelernt haben, gesagt haben, hey, so wir gründen eine Kirche, habt ihr vielleicht Lust mitzumachen? So ein bisschen so, habt ihr Lust, unsere Freunde zu werden, dass wir gemeinsam loslegen können? Und das war, ich kann mich da auch noch gut erinnern, dass wir dich da getroffen haben. Ja, genau. Wir haben halt keinen Raum gehabt und haben gesagt, Mensch, wo gehen wir hin? Wir können uns irgendwo öffentlich treffen, wo es schön ist, und haben uns dann das Kistlerhof-Café ausgesucht, das so ein bisschen Urban-Style hat.
Voll. Ja. Aumüller, für diese Werbung werden wir nicht bezahlt, aber ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr in München seid, Aumüller in der Kistlerhofer Straße. Hammer. Ja. Wenn ihr eine spezielle Kuchenempfehlung braucht, ich habe fast alle probiert. Schreibt mich an.
Welches war dein Liebling?
Donauwelle und Sachertorte auf jeden Fall. Das sind die beiden besten. Aber es gibt auch noch sehr viele andere sehr gute, und dann kommt es manchmal so ein bisschen auf die Tagesform an. So, also von daher, ja. Das vielleicht an einer anderen Folge, oder ihr schreibt mich an, ist überhaupt gar kein Problem.
Das ist ja Jesus und Pizza und nicht Jesus und Donut oder Kuchen.
Genau. Absolut, Jesus und Kuchen ist ja vielleicht dann das Spin-off.
Was mich interessieren würde, ist, ich meine, du redest von einem Partyleben vorher. Du warst ja kein schlechter Mensch davor, vermute ich mal. Ja. Aber irgendwas hat sich ja verändert in dir. Und ich habe viele Gespräche mit vielen Leuten, die, das war der erste Punkt, den ich gesagt habe, so organisierte Kirche, das ist etwas, mit dem kann ich eigentlich nichts anfangen. Aber vielleicht die größere Hürde, sich so einem religiösen System oder so anzuvertrauen, ist so die Frage nach, naja, wie viel verändert sich danach in meinem Leben? Also, oder wie viel muss ich verändern? Oder kann ich dann Dinge machen, die ich vorher gemacht habe? Nun sagen wir alle irgendwie als aufgeklärte Neutestamentler und sagen, nein, der Mensch wird nur aus Glauben allein gerettet. Aber alle sehen an uns da irgendwie so eine positive Veränderung, ja? Und die beinhaltet, dass wir manche Dinge nicht mehr tun und manche Dinge auf einmal anfangen zu tun. Da kannst du 100-mal sagen, nein, du kannst machen, was du willst, aber letztendlich veränderst du dich als Mensch, ja? Ist das für dich ein schmerzhafter irgendwie Prozess gewesen, wo du sagst, jetzt hat mir irgendwas gefehlt irgendwie in meinem Leben, oder war das etwas ganz Natürliches in deiner Entwicklung?
Also das war so ein bisschen beides. Ich habe mich lange damit auch beschäftigt so, und ich habe ganz ehrlich ganz viele Sachen am Anfang überhaupt nicht verstanden. Und ich würde sogar sagen, das erste Jahr, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, war für mich echt so, wow, weil ich habe einfach versucht, so weiterzuleben wie bisher und habe aber gemerkt, dass plötzlich in mir was passiert. Mhm. So. Und ich glaube, dass das war dann wirklich so, dass da einfach angeklopft hat, hey, überdenk mal ein paar Sachen. Und von außen sieht es dann ganz häufig so aus, ja klar, du darfst es jetzt nicht mehr, weil du halt jetzt einer Religion angehörst. Für mich persönlich war es aber so, dass ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, wurde bei mir etwas vervollständigt. Also quasi diese innere Leere ist in dem Moment tatsächlich verschwunden. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwie Probleme noch jede Menge hatte. Ich habe das Gefühl, die Probleme wurden eher mehr, um ehrlich zu sein. So, und keine Kämpfe hatte. So. Aber es war wirklich, ich habe dann auch noch, ich war noch ein paar Mal feiern und war trinken und so. Irgendwann meldete sich mein Gewissen und so. Und keine Ahnung. Ich habe dann ganz viel echt tatsächlich einfach gebetet und einfach Gott gefragt, was ist denn so dein Herz hinter den Sachen? So, was bedeutet dann das so, ne? Und das sind ja echt harte Themen, auch sowas wie kein Sex vor der Ehe und sowas, wenn du damit nichts am Hut hast, so, du verstehst es nicht, du weißt nur, jemand sagt, das darf man nicht. Und dann denkst du so, okay, warum darf man das eigentlich nicht so? Genauso mit dem Alkohol, wo ich gar nicht verstanden habe und so. Und dann, glaube ich, ist es einfach ein Prozess, wie in der Beziehung, wenn du jemanden kennenlernst, über Zeit verstehst du Dinge viel mehr und du verstehst, warum sie ihm wichtig sind. Und ich habe angefangen zu verstehen und bin dabei, und es wird wahrscheinlich nie enden, zu verstehen, warum Gott bestimmte Dinge sagt und warum es ihm wichtig ist. Und es ist das Interessante, dass man ja häufig sagt, der Schmerz verändert einen. Das stimmt auch. Ich glaube, manchmal kommt man an bestimmte... Aber ich glaube, ganz ehrlich, die Liebe verändert einen richtig krass. Weil wenn man wirklich dann auch so sagt, ey, Gott, du hast einen sicheren Rahmen für mich geschaffen. So, du machst das nicht, um mich zu bestrafen oder um einen Finger auf mich zu zeigen, sondern weil du weißt, dass es gut für mich ist. So, und da fing es dann bei mir an tatsächlich. Und es hat sich schon viel verändert in meinem Leben. Also es hat sich auch viel verändert im Bereich Freundschaften und so. Es wurde viele Sachen, die dann auch zu Ende gegangen sind, also wo wirklich Leute dann anfingen, wildeste Gerüchte zu spinnen und ich würde plötzlich meinen Kumpel, weil er Moslem ist, nicht mehr mögen, so, und wir haben uns beide angeschaut und so, echt, jetzt? Wusste ich gar nicht, dass wir uns nicht mehr mögen. So, das ist mir neu, um ehrlich zu sein. Und ich glaube einfach, dass halt echt da das Herz so auf den Prüfstand auch kommt und man sagt, hey, was sind eigentlich Dinge, die in meinem Leben eine Rolle spielen? Warum spielen die eigentlich eine Rolle? Und was habe ich denen irgendwie, also was habe ich vielleicht teilweise auch versucht, damit zu kompensieren? So. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe früher sehr intensiv, ich hoffe, das ist okay, wenn das so offen ist, aber ich habe sehr viel getrunken, so, und ich hatte teilweise wirkliche Blackouts. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das gebraucht habe, weil ich diese Maske getragen habe, von wegen, wenn die Leute rausfinden, wie ich wirklich bin, dann mögen die mich nicht mehr. Wenn ich aber betrunken war, war ich cool, dann war ich der Party-Aaron, dann war ich gut drauf, dann mochten mich die Leute, dann haben die mich so akzeptiert, so, dann stand ich im Mittelpunkt und habe dumme Sachen gemacht und so, und das habe ich halt zu meiner Identität gemacht, das war halt für mich wichtig. Mhm. Und plötzlich ist etwas in meinem Leben passiert und aufgetaucht, eine Person aufgetaucht, und plötzlich waren diese Dinge einfach nicht mehr wichtig für mich. So, und ich habe dann auch wirklich festgestellt, dass das ist nicht mehr wichtig so. Und ich trinke auch heute mal ein Bier zum Fußball und es ist überhaupt kein Problem. Aber es ist mir einfach nicht wichtig. So, und ich habe gesagt, ich will in meinem Leben die Prioritäten an die richtigen Stellen setzen.
Wenn man jetzt in eure Gemeinde kommt, ich meine, übrigens, Equippers ist ja ein interessanter Name, wo man immer nachfragen muss, was ist das? Aber ihr habt lange nicht so einen komplizierten Namen wie wir. Wir sind uns da voraus. Wir sind die Freikirche der siebenten Tags-Adventisten. Bam, erklär das mal. Das heißt, ich kenne mich aus mit komplizierten Namen erklären. Aber wenn man jetzt in eure Kirche kommt, angenommen, ich komme jetzt morgen in eure Kirche und es gefällt mir dort und ich finde euch super und den Stil und so weiter. Wie geht es dann weiter? Was passiert dann mit so einer Person?
Ja, also das erstmal haben wir haben auf unserer Visitenkarte stehen, komm wie du bist. So, das ist so ein zentrales Element von dem, was wir feiern, ist, dass wir Leute annehmen, egal wie sie kommen. So. Und dann ist es so, dass wir als Kirche ja natürlich auch momentan im Aufbau sind. Das heißt, wenn du kommen würdest, dann hättest du auch die Möglichkeit, dir einfach das mal anzuschauen, jede Menge Fragen zu stellen. Wir lieben Fragen. Und wenn wir keine Antworten haben, dann sagen wir manchmal auch, wir haben keine Antwort. Und dann ist es so, dass wir immer den nächsten Schritt haben. Das heißt, am Anfang sind einfach Leute, die kommen vorbei, die schauen sich das an, die gucken, ist das was für mich, diese jugendliche Ausprägung vielleicht auch, was glauben die eigentlich? Das ist ja oftmals, für mich zum Beispiel war, als ich Christ geworden bin, ultra strange, diese ganzen Denominationen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum es da so viele unterschiedliche gibt. Und ich dann so, ja, ich gehe mal in die Neuapostolische Kirche, ich gehe mal hier hin so. Und dann Leute, merkte ich schon an deren Reaktion so, ah, da lieber nicht, da vielleicht schon. So. Und ich dachte mir, okay, Moment, was soll das so?
Bei uns warst du noch nicht.
Bitte?
Bei uns warst du noch nicht.
Nee, ich komme total gern mal bei euch vorbei.
Das ist nur, weil jetzt Corona war so lange und es keinen Potluck gab. Also ohne Essen finde ich immer, da fehlt irgendwie ein Drittel vom Programm.
Vor allem will ich ja Micky auch mal predigen hören.
Sehr ja, gerne. Das passiert aber gerade relativ häufig tatsächlich. Aber da machen wir einen Termin aus.
Holen wir nach. Aber jetzt sind wir bei dir in deiner Gemeinde. Und dann, wenn ich Fragen habe...
Wenn du Fragen hast, wir sehen Kirche nicht nur als Sonntag, sondern tatsächlich auch unter der Woche. Das heißt, wir treffen uns unter der Woche auch in sogenannten E-Groups. Das heißt, das sind einfach Gruppen, wo wir gemeinsam den Glauben teilen, wo wir auch nochmal Sachen von der Predigt durchgehen, schauen, hey, was passiert eigentlich oder was hat Gott gesprochen zu der jeweiligen Person auch, was hat sich bewegt, wo ist irgendwie, wo sind Schwierigkeiten gerade im Leben, wo ist Wachstum, so und und da ist letztendlich das, was wir auch gemeinsam bauen, also wo wir gemeinsam beten, wo wir gemeinsam in der Bibel lesen, wo wir gemeinsam uns bestimmten Fragen widmen. So, das passiert viel unter der Woche. Und am Sonntag
können
wir
dann... Ja, ich habe so viele spezifische Fragen als Pastor, tut mir leid, aber vielleicht ist es interessant. Kannst du mir sagen, wie viel Prozent von den Gottesdienstbesuchern sind dann in diesen Gruppen drin? Weil Kleingruppen ist ein Riesenthema bei uns in der Kirche und da haben wir extrem viel Nachholbedarf und deswegen bin ich immer sehr scharf auf solche Fragen. Wie viel Prozent von den Gottesdienstbesuchern sind dann in diesen Gruppen drin?
Das kann ich dir bei uns tatsächlich gar nicht, oder bei uns kann ich es dir ziemlich genau sagen, weil es sind 100%, weil wir ja noch eine sehr kleine Gruppe sind.
Okay. Wie viele seid ihr denn?
Wir sind momentan so zwischen 12 und 20 Leuten am Wochenende. Und sagen wir mal so 15 sind, ja, dann sind es nicht mal 100%, aber 15 sind tatsächlich in der E-Group.
Okay.
Genau. Und ich sag mal, wenn ich es genau wüsste, in Auckland oder in Mainz, letzte Mal, was ich von Mainz gehört habe, war schon so, würde ich eine Zahl aus der Nase ziehen, um ehrlich zu sein.
Ja. Weißt du was? In Mainz, der Schlagzeuger von Mainz ist ein Kumpel von uns.
Ernsthaft?
Da habe ich einen direkten Draht zu dem. Den werde ich dann selber fragen. Ja, genau. Ich
frag ihn mal. Das ist eine sehr gute Idee. Aber wenn das bei euch ein wichtiges Thema ist, weil bei uns ist das auch, das ist tatsächlich, ne, wir sagen ja auch, wir sind keine Kirche mit Kleingruppen, sondern eine Kirche bestehend aus Kleingruppen, weil da halt wirklich, da passiert halt Groundwork. So, ne? Da teilst du dein Leben miteinander. Also, du hast halt nicht die Kapazität, um irgendwie mit Millionen Leuten, Hunderten würden ja auch schon reichen, Zeit zu bringen. So. Du machst es halt dann einfach in diesen Gruppen. Ne?
Wie schaut das aus? Micky hat jetzt gesagt, er als Pastor hat viele Fragen. Habt ihr überhaupt Pastoren? Oder ist das was man in so einer Startup-Church, da ist irgendwie jeder Pastor im Herzen und da gibt es jetzt niemanden, der das auch studiert hat, ganz platt gesagt.
Ja, es ist eine gute Frage. Also vielleicht auch noch mal ganz kurz für Micky, wo Equippers herkommt. Das ist tatsächlich Epheser 4,12. Also darauf basiert das, die Gemeinde zurüsten. Das ist zumindest so, wo dieses Equipping herkommt, to equip the saints. Wir haben Pastoren. Ich bezeichne mich nicht selber als Pastor. Ich würde mich momentan als Leiter von dem Equippers Startup bezeichnen. Es gibt Leute bei uns, die mich Pastor nennen. So, ich spreche das denen nicht ab, aber ich sage denen auch nicht, dass sie das müssen. Ich selber habe studiert in Neuseeland an der Equippers-Schule. Das ist jetzt nicht dieser klassische, was man in Deutschland macht, irgendwie BFP, 4 Jahre, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie es bei euch auch funktioniert. Tendenziell ist es so, dass wir halt sagen, wir sehen die Gnade auf jemandes Leben. Das heißt, wenn jemand ein Pastor ist, dann wird sich herausstellen, ob er ein Pastor ist, durch das, was er tut, durch die Gnade auf seinem Leben. Wenn er wirklich dann sich um Schäfchen kümmert und die von A nach B bringt, so dann ist es gut möglich, dass da was Pastorales ist. Mhm. So, und das ist dann das, was wir nicht selbst bestätigen, also wo wir dann sagen, ich bin jetzt Pastor, so, mhm. sondern wo halt dann andere auch sagen und auch Älteste sagen oder der apostolische Leiter dann sagt, hey, das, ich glaube, das ist ein Pastor. So, lass mal gucken, ob das in die Richtung geht.
Vielleicht
hau raus.
Vielleicht ist das jetzt das Wort Startup, das mich jetzt so in den Business-Kontext bringt, aber ich denke da sofort so, ne, du wirst es verstehen an KPIs, die man erreichen muss. Also Mickey für dich, Key Performance Indicator, wo man dann sagen kann.
Das musst du mir nicht erklären, ich weiß, was das ist.
Entschuldigung,
das ist ein Elevator Pitch. Ich weiß, was ein Elevator Pitch ist.
Was ist los? Genau, wo es dann irgendwie heißt, so hey, wie viele Taufen hast du im Jahr gehabt? Dann im nächsten Jahr musst du so und so viele, ansonsten müssen wir den Titel wieder absprechen.
Ja, genau, man hat dann so einen Stock, wo man irgendwie Bekehrungen reinsetzt und sowas. Ne? Ja,
genau, genau. Aber also das vielleicht mal so als ganz freche Frage, so wie sieht das bei euch so im Wachstum aus? Ich meine, ihr seid jetzt ganz neu, ihr seid jetzt gegründet, ihr habt jetzt 20 Leute. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt bei so alteingesessenen Kirchen, die eher damit zu kämpfen haben, dass sie schrumpfen, da ist das eigentlich schon eine ziemlich gute Quote, wenn man irgendwie von Familie Aaron und Frau und Kinder bis hin zu 20 Leute, ist das schon ganz schön viel. Aber so, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen, musst du jetzt nicht unbedingt in genauen Zahlen, aber vielleicht so ein bisschen, dass man so eine Orientierung hat, so wie entwickelt ihr euch da jetzt gerade?
Ja, absolut. Also wir glauben grundlegend, dass gesunde Sachen wachsen. So, das ist deswegen versuchen wir auch in erster Linie gesund zu sein, so gesund im Glauben, gesund in unserem Leben, in dem, was wir tun. Und dann glauben wir, dass das wächst. Wir glauben auch weiterhin, dass Gott die Kirche baut und nicht wir. Also das ist nicht Aarons Church, sondern es ist Gott, der die Kirche baut. Was aber nicht bedeutet, das habe ich gestern erst in der Leadership Session unter Prediger, das bedeutet nicht, dass du einfach nur da sitzt und wartest, bis Gott was macht. Okay, Gott, du hast doch gesagt, Psalm 127, da steht, du baust die Kirche, was ist los? Ich sitze hier seit 3 Jahren und es passiert nichts.
Ich habe die Tür auch aufgemacht, versprochen.
Genau. Nee, so nicht. Und ganz ehrlich, die Geschichten, wie die Leute zu uns gekommen sind, sind total abgefahren und individuell. Also es ist echt irgendwie ein Pärchen, die kamen aus Frankfurt nach München gezogen und da war es dann sogar noch so, dass sie ist gläubig und er nicht. Und er hat aber auf der Arbeit einen anderen Christen angesprochen und eingeladen, zu uns in die Kirche zu kommen. Nee. Und der kam dann auch und dann kamen verschiedene Leute, also wir waren auch mittlerweile schon mal mehr als 20, es gingen auch tatsächlich schon wieder Leute, die dann gesagt haben, nee, wir wollen doch lieber irgendwie einen regelmäßigen Gottesdienst und so, was total okay ist. Mhm. Und jetzt haben wir einfach so ein langsam so über, vor allem über das letzte Jahr, über das Corona-Jahr, echt so ein Team gebaut und Team geformt, wo wir echt so das Gefühl haben, es sind lauter junge Leute, so Anfang, Mitte 20, die, wir gehen in dieselbe Richtung und jetzt versuchen wir einfach dann am Ende tatsächlich, dass Leute kommen. So, aber ganz ehrlich, wir beten viel dafür. So, ne? Und wir laden halt einfach Leute ein. Also wir haben im Kindergarten Mütter, die wir einladen, oder man trifft Leute. Ich habe neulich, das ist vielleicht eine coole Geschichte. Ich habe einen Kfz-Mechaniker. Und ganz ehrlich, man macht manchmal dumme Dinge so aus Beziehungen. Ne? Der wohnt 12 Kilometer weit weg in Trudering. Der hat mir aber einmal meinen Reifen repariert und mich nicht übers Ohr gehauen, also habe ich Vertrauen zu dem aufgebaut und fahre jetzt immer zu dem. Mhm. Obwohl es bei mir eigentlich super viele Werkstätten gibt, so, ne? Mhm. Und ich habe irgendwann angefangen, dem dann von Jesus zu erzählen, immer so zwischendrin. Er fing dann irgendwann an, der Pastor kommt und nannte mich dann lutheranischen Pastor und so Sachen, ne? Also echt wild. Aber ich weiß noch genau, ich war einen Nachmittag bei ihm. Und wir waren zu zweit in der Mittagspause in seiner Werkstatt. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob ich für ihn beten kann. So. Und es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, aber er hat dann Ja gesagt. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und er meinte dann, hey krass, als du gebetet hast, habe ich das Gefühl gehabt, da ist noch eine andere Hand auf meiner Schulter. So. Und dann meinte ich zu ihm, hey, hast du Lust, Jesus kennenzulernen? So. Und dann hat er gesagt, ja, voll gerne. So. Und dann haben wir dafür gebetet. So. Und das ist, glaube ich, auch, was unser Herz einfach ist, gar nicht so sehr, jetzt unsere Gemeinde aufzubauen mit Christen aus anderen Kirchen. Das gibt es ja auch. Und es passiert ja auch häufig, dass so diese christliche Community sich so ein bisschen durchwechselt. Mhm. So, aber wir wollen halt Leute, die Jesus neu kennenlernen. So, mit denen wollen wir primär Kirche bauen, so die Leute, die neu zum Glauben kommen. Und deswegen strecken wir uns danach aus und probieren alles, was für uns möglich ist, so, und vertrauen einfach darauf, dass Gott Leute schickt und dass sie in den Gottesdiensten und in den Treffen auch wirklich den lebendigen Gott kennenlernen.
Richtig cool. Ich hänge immer noch an dem Wort Startup und ich finde es so cool. Und mir fiel jetzt noch was ein und weil wir uns kennen und uns mögen, traue ich mich jetzt auch, diese Frage zu stellen. Aber es gibt doch, ne, in unserer Branche gibt es doch auch diese tollen Fail-Nights, wo man über die größten Startup-Fails spricht und was man alles in den Sand gesetzt hat und woraus man so gelernt hat. Jetzt stell dir doch mal vor, du wärst jetzt mit deiner Equippers Church bei so einer Veranstaltung und müsstest da jetzt irgendwie eine grandiose Fail-Geschichte erzählen, wo ihr, keine Ahnung, die vielleicht peinlich oder die irgendwie, wo es so richtig an die Wand gefahren ist, aber wo ihr jetzt voll viel draus gelernt habt oder keine Ahnung, was wäre so die Geschichte, die du erzählen würdest? Gibt's da was?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich kenne diese Fail-Nights. Ich finde die auch echt cool. Also es gibt im Übrigen auch Kirchen-Startups, die es einfach dann irgendwann nicht mehr gibt. So, ne? Das ist auch, also das glaube ich, man vergeistlicht das vielleicht immer so. Das ist auch einfach, dass es nicht funktioniert hat. So. Das heißt aber nicht, dass dann irgendwie da nichts dranhängt. Mhm. Aber lass mal überlegen, ob wir so einen richtigen...
Das ist der Vorteil einer jungen Kirche. Ihr seid jung, dynamisch. Wenn ihr mal 100 Jahre alt seid, dann habt ihr eine Menge Fail-Nights zu erzählen.
Ja. Über die man aber gleichzeitig nicht reden mag.
Also, es gibt ja auch witzige, ich meine, tragisch ist es tatsächlich dann, wenn man als Kirche oder als Organisation oder wie auch immer einfach Fehler gemacht hat, die Menschen, wo Menschen verletzt wurden, einfach, ja. Und das gibt es ja auch. Ja. Wir haben letzte Woche die Folge gehabt mit Missbrauchsgeschichten oder auch Unachtsamkeit und einfach Botschaften von vorne, die Menschen irgendwie eher eingegraben haben, als sie irgendwie zu erheben. Ich glaube, die Kirche ist sich da dessen immer bewusst und wird immer sensibler in der Frage. Aber es gibt auch witzige Sachen, also was heißt so makaber. Ich habe ein geiles Fail-Ding von uns.
Erzähl!
eigentlich ganz makaber, aber egal, erzähle ich. Es gab mal, genau wie ihr aus Neuseeland, ne? Stammt, haben wir unsere Ursprünge ja aus Amerika und es gibt bei einem Teil unserer Kirche, der noch so diese globale adventistische Identität in sich spürt, ja, da gibt es so eine innere Verbundenheit nach Amerika, so von einem immer kleiner werdenden Teil in Deutschland von Leuten, aber wenn dann ein Sprecher, ein Speaker aus Amerika kommt, dann ist er schon deswegen speziell, weil er kommt aus Amerika. Ne? Naja, jedenfalls gab es dann hier so eine Art Evangelisation, so eine Veranstaltung von 7 Tagen und junge Leute waren extrem begeistert, sind auf die Straßen gegangen, haben Leute eingeladen, halt zu diesen Events. Und der hat dann über den Zustand der Toten, Auferstehung, ewiges Leben und so gesprochen an dem Abend. Und manche junge Leute waren sehr kreativ und haben dann diese Flyer, sind sie in Friedhöfe gegangen und haben die an Grabsteine gepinnt, ja, in der Hoffnung, dass wenn Leute an die Grabsteine ihrer Leute kommen und sagen, oho, darauf habe ich gewartet in meiner Trauer, ich werde unbedingt zu dieser Veranstaltung gehen. Das Ergebnis von der ganzen Geschichte war, dass die Stadtverwaltung, Friedhofsverwaltung uns angerufen haben, uns gefragt haben, ob wir einen Knall haben, so eine Werbung auf Gräbern zu machen. Ja? Und wir hatten volle Hände zu tun und zu entschuldigen und sagen, hey, das waren ganz hochmotivierte Leute. Wir haben damit nichts zu tun. Also manchmal können wir auch peinlich sein als Kirchen, das stimmt schon.
Ja, yep. Absolut. Ich glaube, das ist auch, es sind ja auch einfach Menschen so, ne? Nee. Das darf man ja nicht vergessen so. Ich kann auch, also da haben wir schon auch ein paar Stories erlebt, so, ne? Wo es einfach manchmal so ein bisschen cringy ist oder weird, so, ne? Wo man denkt, okay. Aber so richtig, also da sind wir vielleicht einfach noch zu jung zu. Ich kann mich aber persönlich erinnern, dass ich zum Beispiel aus Leitersicht am Anfang dachte ich halt ultra motiviert, so, hey, ich nehme die Leute mit und bin dann im Lobpreis so gehüpft, so, und gucke mich dann so um und alle gucken mich irgendwie strange an. Und ich dachte so, okay, scheinbar zu früh. Ich mache trotzdem weiter.
Das ist ehrlich.
Also, ich merkte dann, dass ich so langsam ein bisschen rot wurde. Okay, dann halt nicht. Und dann machst du so, hörst du so auf und machst nur noch so ein bisschen so. Nee, aber
zum Glück hat es
Ja, ich glaube wirklich, dass wir auch als Kirche einfach damit gut und offen umgehen können, dass wir manchmal komisch sind und dass das total okay ist. Auch, dass wir Fehler machen, so. Das ist das, was mich übrigens früher immer tatsächlich von Kirche weggehalten hat und was mich gestört hat, ist eben, dass die irgendwie das eine gepredigt haben, das andere getan haben und dann aber nicht mal damit irgendwie rausgerückt sind. Dass ich sage, hey, ich habe Mist gebaut, es tut mir leid. So, ich habe jemanden verletzt, das tut mir leid.
Ja. Aaron, ich habe noch eine letzte Frage und sie hängt wieder mit dem Startup-Thema zusammen. Vielleicht ist es jetzt einfach, weil wir Kollegen sind und ich deshalb weiß, dass du weißt, wovon ich rede. Aber ich meine, wenn wir bei uns auf der Arbeit, wenn wir da irgendwie ein Venture gründen oder ein Produkt entwickeln und das nach vorne bringen wollen, dann wissen wir alle immer, ohne Marketing geht nichts. Wir können nicht das Produkt entwickeln und davon ausgehen, dass das Produkt einfach so gut ist, dass die Leute auf die eigene Idee kommen, ohne dass wir jemals darüber gesprochen haben, dass sie es toll finden und uns anrufen und sagen, wo kann ich es kaufen? Sondern Marketing spielt einfach eine riesengroße Rolle. Wie siehst du das jetzt bei eurer Kirche, vor allem auch noch, weil es eine neue Kirche ist? Du sagst selber so, ihr gründet jetzt hier gerade den Standort, ihr habt einen eigenen Reiter Startup bei euch auf der Website. Was sind so eure Marketingstrategien jetzt mal ganz kühl formuliert? Ich meine, du hast jetzt erzählt von einer sehr persönlichen Geschichte, wo du dann eben mit jemandem einzeln gebetet hast, aber habt ihr auch sowas, dass ihr dann, ich meine, ich weiß, dass du das kannst, also macht ihr dann irgendwie eine AdWords-Kampagne oder sowas oder keine Ahnung, gibt es irgendwie ein Social-Media-Profil, was ihr dann pusht oder so oder geht ihr dann da auch eher auf den konservativen Wert und den Holy Spirit und den persönlichen Kontakt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es ist so cool. Ich ziehe tatsächlich immer mal wieder Parallelen auch zwischen dieser Startup-Welt und dem, was wir machen, weil es einfach beides so ist. Ich habe tatsächlich eine Predigt über VC, also über Venture Capital, also über Joint Ventures, nicht über VC, sondern über Joint Ventures mal geschrieben, ja, wo ich auch gesagt habe, so, ey, du hast bei einem Startup ja immer Produkt, Team und Markt. So, und du hast, ich meine, ganz ehrlich, das beste Produkt, das haben wir einfach so. Jesus ist, ne, so, ich hatte das dann als Produkt und dann habe ich kurz überlegt, oh, ist das blasphemisch? Und dann dachte ich mir, ach, es ist zu anschaulich, ist das okay? So, und du hast den größten Markt, den es gibt, so, da ist ungefähr jeder drauf, der Gott nicht kennt. So, und vor allem hast du dann ein Team, nämlich seine Kirche, die am Ende sich ausstreckt, das Evangelium zu predigen. So. Und von daher, wir bedienen uns vieler Sachen, die man so macht halt. Ne? Also wir haben einen Instagram-Account, den wir bespielen. Wir haben eine Website, die ein bisschen überarbeitet werden muss. So. Aber letztendlich ist es halt so, dass wir uns treffen, und Holy Spirit ist auf jeden Fall dabei. So, wir beten. Und das Effektivste Evangelisieren in so Europa oder auch Deutschland ist einfach, wenn Leute einladen. Also wenn ein Freund zu jemandem sagt, ey, ganz ehrlich, komm da mal mit, so, ich erlebe da coole Sachen, da ist Gott, wenn du was über ihn wissen willst, dann komm vorbei. Also, von daher ist das schon viel, glaube ich, Mund-zu-Mund-Propaganda so. Aber wir verteilen auch Flyer, wir gehen auch raus in die Stadt und beten für Leute. Wir versuchen alles, was wir können. So einer unserer Werte ist Reach Out. Wir wollen wirklich, wirklich Leute erreichen, die Community erreichen und denen einfach von Jesus erzählen. Wir haben so als Visionsstatement, haben wir, jeder sollte eine faire Chance haben, Jesus kennenzulernen. So, und das ist was wir einfach glauben, Leuten eine faire Chance zu geben, dass sie Jesus kennenlernen können und dass ihr Leben sich komplett verändert, dass das plötzlich eine Ewigkeitsperspektive gewinnt. Und dass sie einfach den echten Jesus, den, zu dem man eine Beziehung haben kann, kennenlernen. So. Und dafür tun wir alles, was wir möglich ist. AdWords-Kampagnen habe ich noch nicht geschaltet bisher.
Das kann ja noch kommen.
Es ist aber echt tricky, du musst dir mal überlegen, das ist ein ganz klar, also man redet da oft so als Kirche nicht drüber, weil man denkt, das ist irgendwie zu, keine Ahnung, weltlich oder was. Aber du, ganz ehrlich, du musst mal gucken, wie du gefunden wirst, wenn Leute neu nach München kommen und nach Gottesdienst googeln. So. Ne? Mhm. Die googeln alle, die finden dich alle online, weil die googeln freie Kirche oder die googeln Gottesdienst oder die googeln irgendwie, keine Ahnung, christliche Gemeinschaft. Und ja, dann haben die natürlich eine Seite voll, die finden. So.
Absolut, absolut. Ja. Und heutzutage, finde ich, ist irgendwie alles erstmal sehr skepsiserregend, was keinen anständigen Internetauftritt hat. Es ist einfach so. Also wenn du eine Arztpraxis suchst und die hat keinen richtigen Internetauftritt, dann denkst du erstmal, komisch, haben die denn überhaupt studiert? So, also es ist so, es gehört so dazu. Deshalb glaube ich auch, dass das etwas ist, wo man sich, ja, was einfach dazugehört und wo Kirche auch gerne auch sowas nutzen kann. So, also.
Glaube ich auch. Also bei meiner ersten Gemeinde war es tatsächlich so, wenn ich nach der Internetseite gegangen bin, wäre ich nicht hingegangen. Da musste dann schon der Heilige Geist nachhelfen. So.
Und das hat er ja zum Glück.
Gott sei Dank.
Sehr schön. Aaron, Michi, wenn du keine Frage mehr hast, dann würde ich sagen, schließen wir diese wirklich sehr, sehr fröhliche und coole Runde ab. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Also ich hatte ja schon einiges im Vornherein gewusst und gehört, aber jetzt auch noch mal so viel mehr erfahren. Wenn jetzt ein Zuhörer, wahrscheinlich alle Millionen von Zuhörern, die wir haben, werden jetzt sagen, ach krass, da möchte ich gerne das nächste Mal mit dabei sein. Wann ist denn eure nächste Veranstaltung? Wir haben jetzt heute Donnerstag morgen, den 8. Juli. Wann kann man das nächste Mal zu euch?
Das nächste Mal zu uns kann man am Sonntag um 17 Uhr. Also wir haben Sonntag 17 Uhr, treffen wir uns immer im Tannengarten. Das ist am Harras, ein Wirtshaus. Da haben wir einen schönen Raum bekommen. Also neuer Treffpunkt, nicht mehr in der Bäckerei, sondern jetzt im Tannengarten. Da treffen wir uns. Da gibt es dann so schöne Equippers-Flaggen, die kann man ganz einfach finden. Und ansonsten Equippers, also auf unsere Website gehen oder auf den Instagram-Account. Man kann mich auch gerne anrufen. Cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die Nummer gebe, aber.
Also alles, was wir kriegen können, packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes rein. Aaron, dir ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich sehr, freue mich auf alle Gedanken und Meinungen und Ideen, die ihr uns über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse zukommen lassen mögt. Und wir freuen uns natürlich auch auf eine gute nächste Folge. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, wer als nächstes dran ist, aber auf jeden Fall in 2 Wochen. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.
Am Samstag die Predigt. Bist du dran oder wer ist dran?
Nee, ich bin am 17. Wir fangen da so die Familienreihe an. Also ich werde den Männern ins Gewissen reden. Ich halte eine Predigt für Männer.
Come on. Wann ist die?
Am 17.
17. Das ist direkt ein spannendes Thema.
Ja, eine Woche mal. Später die biblischen Kinder und eine Woche später die biblische Frau. Davor habe ich am meisten Angst. Ja.